Hallo und herzlich willkommen zu Niere to go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Eine der häufigsten Glomerulonephritiden, nämlich die IgA-Nephritis, haben wir ja schon mit Professor Flöge genauer besprochen. Und heute soll es um eine weitere Form der häufiger auftretenden Glomerulonephritiden, nämlich die membranöse Glomerulonephritis, gehen. Sie ist die GN, die am häufigsten zu einem nephrotischen Syndrom führt und neben dem Lupus und den ankerassoziierten Erkrankungen auch eine der wenigen Formen der GNs, für die wir sichere und auch gängige serologische Marker zur Diagnosestellung haben. Und weil die membranöse Glomerulonephritis für uns NephrologInnen wichtig ist, haben wir uns auch einen wichtigen und einen ausgewiesenen Experten hierzu eingeladen, der sich damit richtig gut auskennt. Bei uns ist heute Professor Elion Hodja, der sich klinisch und auch wissenschaftlich intensiv mit Glomerulonephritiden und vor allem der membranösen Glomerulonephritis beschäftigt. Seine Arbeitsgruppe war maßgeblich daran beteiligt, einzuschätzen, welche Rolle die für die membranöse GN etablierten Antikörper für die Diagnostik, das Management und die Prognose der Erkrankung spielen. Professor Elion Hodja, herzlich willkommen. Stellen Sie sich doch gerne selbst noch einmal vor.
Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, bei diesem Podcast heute teilzunehmen. Ich arbeite in der Uniklinik Hamburg-Eppendorf in der Nephrologie, bin klinisch und wissenschaftlich tätig, bin seit 15 Jahren in der Nephrologie, habe auch hier die Habilitation in Hamburg gemacht. Mein klinischer und wissenschaftlicher Schwerpunkt sind die immunvermittelten Nierenerkrankungen und ich versuche das die klinische und wissenschaftliche Arbeit so stark zu vernetzen und zusammenzubringen, wie es mir möglich fällt. Der Fokus vor allem der wissenschaftlichen Arbeit liegt in dem besseren Verständnis der Pathomechanismen von immunvermittelten Nierenerkrankungen, vor allem hier der membranösen Glomerulonephritis. Und meine Professur ist auch für die personalisierte Behandlung von immunvermittelten Nierenerkrankungen. Und es war mir immer ein wichtiges Anliegen, dass mein wissenschaftlicher Schwerpunkt so nah an der Klinik liegt wie möglich. Und deshalb war einer der Schwerpunkte die klinische Implementierung von diagnostischen und therapeutischen Marker für die Behandlung der membranösen GN.
Und wie sieht denn bei Ihnen so der Alltag aus in der Klinik da in der Uni in Eppendorf? Können Sie da noch mal ein bisschen schildern? Sind Sie ja viel auf Station oder auch in den Ambulanzen und wie integrieren Sie da so den wissenschaftlichen Alltag mit?
Ja, das ist eine sehr gute Mischung von Klinik und Wissenschaft. Also ich bin Oberarzt in der Nephrologie, bin aktuell zuständig für die für die nephrologische Betreuung der Intensivstationen und der Heart Failure Unit, also der kardiorenalen Einheit. Wir haben ein sehr gutes Rotationssystem, wo wir jedes Jahr eine entsprechende Einheit oberärztlich leiten. Also letztes Jahr war ich auf der Transplantationseinheit, im Jahr davor auf der nephrologischen Station etc. Parallel dazu arbeite ich in der Ambulanz für nephrotische Glomerulonephritiden, sodass ich tatsächlich sowohl einen klinisch stationären als auch einen klinisch ambulanten Bereich abdecke. Und wissenschaftlich habe ich meine eigene Arbeitsgruppe, wo wir die Pathomechanismen der membranösen Glomerulonephritis untersuchen. Und das Hamburger Glomerulonephritis-Register, da kommen wir wahrscheinlich im Verlauf des heutigen Podcasts nochmal zu sprechen, wo wir eine entsprechende Infrastruktur aufbauen für die Untersuchung von Glomerulonephritiden. Und ja, wie ist der klinische Alltag? Das ist eine gute Mischung. Natürlich hat die Klinik in dem Alltag natürlich der Vorrang, weil die Patientenversorgung entsprechend gut gewährleistet werden muss. Und ich versuche an jedem Tag im Labor auch dabei zu sein, mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen im Labor im Gespräch zu bleiben, die Experimente zu besprechen, zu planen, die Ergebnisse zu besprechen. Das heißt, ich bin schon auch jeden Tag im Labor ein paar Stunden und bin sehr stark involviert, auch in dem experimentellen Alltag der Kollegen in meiner Arbeitsgruppe.
dass du tief drinnen bist. Das hört man ja eigentlich auch immer, wenn du Vorträge hältst und dann dich zu den Themen äußerst. Du bist lange dabei, 15 Jahre. Wie kam es denn, dass du überhaupt in die Nephrologie gegangen bist? Das ist ja für viele nicht unbedingt der naheliegendste Weg, vor allem, weil der Fachbereich ja auch so klein ist. Kannst du da mal was dazu sagen?
Ja, das war ganz interessant. Ich finde das zumindest sehr interessant. Ich habe als Student im Dekanat, als studentische Hilfskraft gearbeitet in der Abteilung Internationales. Und in der Zeit war der Dekan an der Uni der Direktor der Nephrologie. Und die Prodekanin für Lehre war ebenfalls eine Nephrologin, das war Frau Professor Harenzer. Und da hatte ich auch im Alltag mit ihr so relativ viel Kontakt. Und das war so mein allererster Kontakt mit einem Nephrologen, mit Nephrologin und auch mit dem Themenbereich. Da kommt man natürlich auch im Gespräch über den Fachbereich. Und das fand ich sehr interessant, wie das Ganze, also die Nephrologie an sich fand ich sehr interessant, wie man an den Problemen herangeht, wie man klinisch dran arbeitet, was man so im Alltag macht. Und ja, was war das Interesse? Also dann habe ich eine Formulatur gemacht, dann habe ich dort PJ gemacht und dann rutscht man da halt so rein. Aber mein erster Kontakt war eher so der persönliche Kontakt, muss man sagen. Und was ich fachlich interessant fand, war, wie viel man in der Nephrologie allein durch die Gespräche mit den Patienten, durch die Anamnese an Differentialdiagnostik aufarbeiten und abarbeiten kann und mit einfachsten Methoden wie Urinsticks und Urinsediment, wie gut man dort und wie weit man dann differentialdiagnostisch kommen kann. Das fand ich ganz spannend. Und das Zweite ist, wie stark die Nephrologie mit den anderen Fächern vernetzt ist. Ne? Wir denken jetzt an kardiorenal, hepatorenal etc. und Rheumatologie, Autoimmunerkrankungen. Und diese Quervernetzung und die, ja, diese Hands-on-Möglichkeit in der Nephrologie, die haben mich dann sehr gereizt.
Heißt, du bist also ein nephrologisches Urgewächs, aber kein Hamburger Urgewächs, wenn ich das richtig weiß. Und das hört mir dir, glaube ich, auch so ein bisschen, ein kleines bisschen an.
Ja, ne? Genau. Also ich komme ursprünglich aus Albanien, habe dort auch Abitur gemacht, bin dann nach Deutschland zum Medizinstudium gekommen, bin dann auch direkt nach Hamburg gekommen, habe dann in Hamburg studiert und ja, dann bin ich halt in Hamburg geblieben. Und das ist halt so, dass man dann auch sein soziales Netzwerk und Freundschaften etc. pp. Aufbaut. Und dann habe ich auch sehr gute Möglichkeiten hier gefunden, sowohl im Rahmen meiner Doktorarbeit während des Studiums, dann habe ich ein Zusatzstudium gemacht in Molekularbiologie und dann kommt man schon drin in diesem wissenschaftlichen Arbeit, in diesem wissenschaftlichen Aspekt, dann im Dekanat als studentische Hilfskraft gearbeitet und damit fand ich auch die, wie gesagt, die Verbindung mit der Nephrologie und ja, und das hat sich gut gewährt für mich, sage ich mal so.
Das ist ja super spannend. Also das mit der Molekularbiologie wusste ich auch noch nicht. Erklärt sich vielleicht so ein bisschen dann auch, warum ich so am Anfang als ganz junge Assistenzärztin, am Anfang meiner Weiterbildung immer dachte, als ich sie bei Vorträgen gehört habe, dass sie Nephropathologe sind, weil ich mir damals nicht vorstellen konnte, dass ein Internist irgendwie so ein tiefes Verständnis von der Pathologie und von der Histologie hat und das auch so gut beschreiben kann. Ja, vielleicht können Sie noch mal erzählen, wie kam es denn dann, dass da so eine Begeisterung eben auch für die Nephropathologie mit entstanden ist? Oder gab es bei Ihnen im weiteren Leben da auch MentorInnen, die Sie besonders inspiriert haben?
Ja, ich würde sagen, das war ganz wichtig, weil ich schon sehr früh in meiner klinischen Weiterbildung klinisch-pathologische Konferenzen in der Klinik eine extrem wichtige Rolle gespielt haben. Also wir hatten jede Woche damals und auch jetzt fortgeführt eine klinisch-pathologische Konferenz, wo jede Biopsie von jedem aus der Klinik wurde am Montag besprochen, sowohl klinisch als auch histopathologisch. Damals durch Professor Helmchen, jetzt wird das durch Professor Wiech fortgeführt. Und das fand ich extrem wertvoll für die klinische Weiterbildung, aber auch für die wissenschaftliche Weiterbildung, weil ich finde, dadurch versteht man, also durch das Verständnis der Histopathologie hat man auch viel besser die Klinik verstanden und die Pathomechanismen dieser Erkrankungen verstanden. Man hat finde ich, ein sehr viel besseres Verständnis über die diagnostische Pfaden entwickelt, die wir gehen, warum wir die Therapieentscheidungen treffen, die wir treffen können. Also man kann viel besser die Klinik eines Patienten herauslesen. Wenn ich jetzt, ich mal so ein einfaches Beispiel, wenn man die T-Zelle im Tubulusepithel wirklich sieht, dann versteht man auch, was eine zelluläre Abstoßung bedeutet und was da genau passiert. Und da versteht man, oh, diese Tubuluszelle geht jetzt kaputt, deswegen muss diese T-Zelle jetzt weg und deswegen geben wir jetzt einen Prednistoß. Oder wenn man eine humorale Abstoßung sieht, sieht man doch, dass das was ganz anderes ist als eine tubulointerstitielle Abstoßung. Und dann kann man dieses Verständnis, finde ich, aufbauen, ah, deswegen muss man das anders behandeln. Und bei der GNS genauso, da sieht man, dass eine IgA-Nephropathie eine andere IgA-Nephropathie ist als der nächste Patient mit einer IgA-Nephropathie, weil man sieht, dass in der Niere dieses Bild und die Entzündungsmediatoren und die Entzündungsbilder komplett unterschiedlich sind. Und ich finde, wenn man das so sieht, versteht man viel besser, was bei dieser Krankheit passiert und was man auch sieht, ist, was man nicht versteht. Also wenn man jetzt sieht, oh, da ist Komplement oder ist kein Komplement, dann versteht man, aber dann wissen wir nicht, warum bei diesem Patienten ist es anders als bei dem anderen Patienten. Und vielleicht ist das eine wichtige Fragestellung, wissenschaftlich an der Sache heranzugehen. Und damit kann man auch in seinem Gedankengang viel translationaler werden und viel näher die wissenschaftlichen Fragestellungen auch direkt an dem klinischen Alltag und an den Patienten bringen. Und das fand ich sehr wertvoll und habe auch immer versucht, das auch zu implementieren, sowohl in der Forschungsgruppe als auch in meinem klinischen Alltag, als auch, wenn man das ein bisschen ganz einfach und salopp sagt, in dem Gespräch mit dem Patienten, dass man versucht auch zu erklären, dann das natürlich in einfachen Sprachen, was passiert denn da genau und warum müssen wir die Therapieentscheidungen treffen, die wir dann treffen.
Und wenn Sie an Ihre Weiterbildungszeit nochmal zurückdenken, es hat sich ja jetzt so schon einiges verändert, manches vielleicht positiv, manches negativ. Was finden Sie schade, dass es sich vielleicht heute verändert hat und welche Umstände vermissen Sie und welche Entwicklung sehen Sie aber auch positiv?
Also ich denke, die Digitalisierung hat sehr viel verändert, im Positiven und im weniger Positiven. Also im Positiven hat das verändert, dass das uns viel, viel effektiver gemacht hat. Wir können viel schneller Sachen bearbeiten, aufnehmen, umsetzen, hat aber auch zu einer ordentlichen Arbeitsverdichtung geführt. Und da muss man beide Seiten wahrnehmen und entsprechend handeln. Was man versuchen muss, finde ich, dass das nicht auf der Strecke bleibt, ist die Weiterbildung der Kollegen und Kolleginnen in Weiterbildung oder Assistenzärztinnen und Ärzten, weil wenn man in diese Arbeitsverdichtungswelt kommt, dann ist man schnell daran verloren manchmal und man hat diesen Drang, etwas schnell noch abzuarbeiten, aber ohne denn das tiefgründige Verständnis zu vermitteln, was passiert mit diesem Patienten, was passiert mit dieser Krankheit, wie können wir da besser vorangehen. Also ich finde, die Verdichtung ist da, das ist auch ist mit der Zeit gekommen und das wird auch hier bleiben. Aber wo man immer aufpassen muss, dass wir auch die entsprechende Zeit uns lassen, Sachen zu verstehen, zu verarbeiten und auch weiterzugeben in unsere Weiterbildung. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, dass wir auch Zeiten finden für eine strukturierte Ausbildung, dass man diese Zeiten sich dann manchmal auch ein bisschen nehmen muss.
Was ja extrem wichtiger Teil ist, wie du richtig sagst, und was natürlich eine Chance ist, dass man vielleicht bestimmte Routine-Dinge leichter und umfassender präsentiert bekommt oder besser aufbereitet bekommt, um dann die Zeit zu haben, sich mit den Kernproblemen gedanklich auseinanderzusetzen. Das ist ja, glaube ich, die Chance, die wir uns hoffen, dass sich dann irgendwann wirklich mal durchgreifend auch ergibt, ne?
Ja. Ja, absolut. Also die Automatisierungsprozesse in quasi jedem Schritt von der Patientenversorgung, die sind sicherlich sehr hilfreich, ja.
Gut, vielleicht nochmal ganz kurz, du hast schon viel über deine tägliche Arbeit gesprochen. Was ist das, wo du absolut nicht drauf verzichten möchtest? Sprich, was begeistert dich am meisten an deiner täglichen Arbeit? Kannst du das nochmal in zwei Worte fassen?
Zumal die Patientenarbeit, also dem Patienten zu erklären, was nicht in Ordnung ist, warum wir welche Entscheidungen treffen, was man dagegen tun kann, und dieses Verständnis des Krankheitsbildes und der Therapie an den Patienten nahe zu bringen, das finde ich total schön. Also ein Patientenbett, das würde ich nicht missen wollen. Und das ist auch der Grund, warum ich auch im Prinzip in der Forschung fast nur mit klinischen Verbindungen, also nur Projekte mit klinischen Anbindungen mache, weil, also nicht, dass ich nicht die Wichtigkeit der Grundlagenforschung sehe, um Gottes Willen, das ist essentiell, aber in meinem Alltag finde ich das viel, viel schöner und deswegen finde ich diese Nähe dann auch sehr angenehm.
Ich finde, das zeichnet unsere Fachrichtung ja besonders aus, die Nephrologie, dass wir das, glaube ich, niemals aufgeben würden, am Patienten und an der Patientin zu sein, die Dinge zu erklären und uns Zeit für unsere Patientinnen zu nehmen. Das sehe ich genauso. Ich habe noch eine Sache über Sie herausgefunden, nämlich, dass Sie schon einmal offizieller Vertreter für Albanien bei der internationalen Physik-Olympiade waren. Da bin ich ziemlich beeindruckt. Was machen Sie denn sonst gern noch außer Physik und Medizin in Ihrer Freizeit?
Ja, ich hatte in meiner Jugend, meine kleinen Jugendsünden, wo ich durchaus ein bisschen weiter weg von der Medizin war. Das war die eine davon. Die zweite davon war, dass ich auch Formel 1 Kommentator war im Fernsehen in Albanien. Das war auch meine zweite, in Anführungsstrichen, Karriere, die weit weg von der Medizin war. Nein, aber damit habe ich jetzt heutzutage natürlich weniger zu tun. Was ich gerne mache, ist meine Freizeit Geschichtsbücher mit so einem sozialwissenschaftlichen Komponenten zu lesen. Also die letzten zwei Bücher zum Beispiel, die ich in diesem Zusammenhang gelesen habe, ist Balkan Ghosts von Robert Kaplan, wo man versteht oder wo dargelegt wird, warum die Gesellschaften in diesem Gebiet sich so entwickelt haben, wie die sich entwickelt haben, welche sind die sozioökonomischen Hintergründe, die dazu führen, dass man, obwohl die geografischen Gegebenheiten in diesen Ländern so ähnlich sind, trotzdem so viele Unterschiede zwischen diesen Ländern da sind. Und das finde ich sehr interessant. Oder auch so ein bisschen mehr in Richtung Politik von Steven Levinsky, wie Demokratien sterben, wo auch so die Entwicklung der Gesellschaften und sowohl in der Moderne als auch in der letzten 50 oder 100 Jahren gewesen sind und was wir vielleicht von der Geschichte lernen, was wir immer gleich machen, vielleicht dieselben Fehler, die wir machen und was wir vielleicht anders machen sollen. Und das finde ich interessant, diesen weiteren Blick etwas zu gewinnen.
Ja, auch total interessant. Also wir lernen heute sehr, sehr vieles über Sie. Das finde ich richtig gut. So, und jetzt wollen wir zum Hauptteil starten und auch wirklich über die membranöse Glomerulonephritis reden. So häufig wie sie ist unter den GNs, so vielfältig kann aber auch theoretisch ihre Ätiologie sein. Da lesen wir in Übersichtsartikeln was zu primär und sekundär, was zu den von mir schon erwähnten Antikörpern, die für primäre Ursachen sprechen, aber auch dennoch wiederum selten bei der sekundären Form nachweisbar waren. Und es tauchen besondere Stichwörter wie zum Beispiel Schistosomiasis auf. Sind das nur Kolibris? Können Sie uns vielleicht hier mal helfen, Licht ins Dunkel zu bringen? Wie kann man die membranöse Glomerulonephritis einteilen? Welche Auslöser sind häufig? Was muss ich wirklich abklären?
Ja, ich denke, dass die Klassifikation der membranösen GN ist etwas komplexer geworden, weil wir zwei Schichten an Klassifikationen haben. Wir haben die klinische Klassifikation in primäre und sekundäre, die eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht viel sagt. Sekundär bedeutet, ich finde eine Krankheit, die vielleicht mit dem membranösen Gen zu tun hat oder nicht. Und primär bedeutet, ich finde nichts. Ob ich nicht gut genug gesucht habe oder ob ich nichts gefunden habe oder ob es da nichts ist, bleibt natürlich eine Frage. Es gibt bei diesen Einteilungen primär und sekundär natürlich auch durch die Forschung der letzten 50, 60 Jahren bestimmte Verbindungen, die allein durch die Häufigkeit durchaus sehr glaubhaft ist, dass das Pathomechanismus eine wichtige Rolle spielt. Hier nehmen wir als Beispiel die Tumoren zum Beispiel. Ne? Dass eine tumorassoziierte membranöse Genfälle gibt, das ist, glaube ich, unbestritten. Die zweite Ebene der Klassifikation mit den Antigenen hat natürlich eine andere Ebene. Das bedeutet, man geht direkt an die Pathomechanismen der Endstrecke der Erkrankung, wie diese Krankheit tatsächlich passiert. Wir wissen dann, welche Antikörper bei dem Patienten genau zu der Krankheit führt. Das hilft natürlich pathomechanistisch enorm, weil wir damit die Patienten viel besser charakterisieren können und nicht mehr in diesem ja, der Patient hat jetzt einen Tumor, aber hat der Tumor jetzt mit dem membranösen Gen was zu tun oder nicht? Der Patient hat eine Thyroiditis, hört man auch immer, dass das mit dem membranösen Gen assoziiert ist. Hat das jetzt was mit dem membranösen zu tun oder nicht? Das sind einfach Zufälle. Diese Option des Zufalls ist durch den Nachweis der Antikörper oder des Antigens in der Biopsie auf Null. Das sind kein Zufall mehr, da wissen wir, das ist pathomechanistisch relevant. Deshalb würde ich die Klassifikation viel stärker auf die Antigene anpassen und die membranöse Gen anhand des Antigens klassifizieren. Also PLA2R membranöse Gen, TSC7A-assoziierte membranöse Gen oder wir wissen das Antigen nicht. Natürlich bedeutet die Einteilung nach Antigenen nicht, dass die Klinik keine Rolle spielt. Natürlich bleibt die Klinik da. Nur, wenn man die beiden kombiniert, dann hat man ja so eine Möglichkeit, das Beste aus zwei Welten zu bekommen. Was meine ich damit konkret? Wenn wir eine PLA2-assoziierte membranöse Gen haben, dann wissen wir, dass bei diesen Patienten die Tumorhäufigkeit nicht erhöht ist im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Man wird natürlich immer den Patienten finden, der eine PLA2-membranöse Gen hat und einen Tumor. Nur ist der Tumor dann da zufällig oder ist der Tumor da pathomechanistisch tatsächlich relevant? Da gibt es nicht viel Literatur, aber es gibt durchaus Literatur, wo man versucht hat, diese Tumoren für PLA2R zu färben, ob das die Antigenexpression auf dem Tumor zur Entstehung der PLA2-Rezeptorantikörper positive Membranösen geführt hat. Und bisher waren diese Tumore immer negativ. Also es gab nie so einen harten Hinweis, dass eine PLA2-Membranöse Gen mit dem Tumor tatsächlich pathomechanistisch stark verbunden ist. Das ist ganz anders bei der TSC7A-Form der Erkrankung und bei der NEL1-Form der Erkrankung. Zum einen ist die Häufigkeit der Tumoren bei diesen Patienten viel, viel, viel höher als bei der PLA2R-Form der Erkrankung oder bei der Normalbevölkerung. Und zum anderen für beide Antigene, NEL1 und TSC7A, wurde auf dem Tumor das Antigen gefunden. Das ist natürlich kein Nachweis, dass es immer ein Tumor zu diesem membranösen Gen führt oder dass die membranöse Gen immer einen Tumor hat. Aber das ist schon ein höheres Risiko. Was uns, meiner Meinung nach, klinisch dazu verleiten sollte, dass bei einem Patienten mit TSC7A oder NEL1-Form der Erkrankung gut nach Tumoren suchen müssen, bevor wir da Therapieentscheidungen treffen. Es ist natürlich wie in der Medizin immer nie in 100% oder 0%, aber wir arbeiten immer mit Risikoprofilen und arbeiten immer mit Risikowahrscheinlichkeit mit unseren Patienten und Patienten. Und da hat diese Antigen-Klassifikation der Erkrankung uns sehr weit geholfen, dass wir wissen, okay, TSC7A, wir suchen sehr viel weiter nach Tumoren. Bei PLA2R ist die Tumorwahrscheinlichkeit viel, viel niedriger.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die Histopathologie, da kommen wir eigentlich ja her. Ja? Also membranöse Gen ist ja auch so eine Erkrankung, die hat irgendwann hat mal der Pathologe durchgeschaut und hat gesagt, so schaut eine membranöse aus. Und dann hat man irgendwann mal verstanden, dass das unterschiedliche Auslöser, unterschiedliche Antikörper und so weiter hat und unterschiedliche Antigene beteiligt sind. Gibt es denn irgendwelche Unterschiede, die man jetzt, nachdem man ja mal das Verständnis weiter vertieft hat, in der Histopathologie sehen kann, die auch wiederum diese verschiedenen autoantikörpervermittelten Erkrankungen untergliedern? Also ich sag mal, lagert sich bei der einen Erkrankung mehr Komplement ab als bei der anderen? Spielen IgG-Subklassen eine unterschiedliche Rolle? Also irgendwas, was der Pathologe unterscheiden kann? Oder muss man wirklich sagen, nö, das ist etwas, wofür der Pathologe, mal abgesehen von der spezifischen Antikörperfärbung oder Antigenfärbung, eigentlich blind ist?
Bei den Subklassen ist es so, dass PLA2 und TSC7A beide IgG4 dominant sind. NEL1 ist nicht so sehr IgG4 dominant. Die Frage ist, also das ist durchaus ein Unterschied in der Pathologie. Und der zweite wichtige Unterschied ist, dass die IgG-Ablagerung bei der PLA2 und TSC7A Form der Erkrankung, die ist uniform. Also im Prinzip jede glomeruläre Schleife ist betroffen. Das ist überall dasselbe. Das heißt, im Prinzip kann der Pathologe eine PLA2-assoziierte membranöse Gen anhand von einem Zehntel Glomerulus schon diagnostizieren, weil die alle Glomeruli gleich aussehen. Das ist bei der NEL1 Form der Erkrankung nicht der Fall. Das heißt, da ist die Ablagerung der Immunglobuline nicht überall, sondern segmental. Die wichtige Frage, die sich daran anschließt, ist, was bedeutet das nun? Was bedeutet das A, pathomechanistisch? Warum ist das dort segmental und bei der PLA2R ist es global? Hat das eine prognostische Relevanz? Hat das eine Relevanz bezüglich der Entstehung der Erkrankung? Das wissen wir noch nicht. Und Was bedeutet das für die Therapie der Patienten oder für die Spontanremission der Patienten? Ist die eine Form besser oder schlechter zu behandeln oder häufiger oder weniger häufig in der Spontanremission? Das, finde ich, ist ein spannender Forschungsthemenschwerpunkt, den meine Gruppe jetzt auch sich gerade widmet, um zu verstehen, sind diese Unterschiede, die der Pathologe auch sieht, tatsächlich auch klinisch relevant und wie können wir die nutzen für die Entscheidungen, die wir bei unseren Patienten treffen?
Was ich da auch noch eine spannende Frage finde, warum manche Erkrankungen, also manche Infektionserkrankungen, ich hatte ja schon Schistosomiasis als was Seltenes gesagt, aber auch die Hepatitiden, membranöse Glomerulonephritiden auslösen können. Also was weiß man dazu schon, dass eben gewisse Erkrankungen ein bisschen prädestiniert dafür sind, eine membranöse Glomerulonephritis auszulösen?
Ja, prädestiniert, also die sind häufiger, ja. Warum eine Hepatitis jetzt eine membranöse Glomerulonephritis macht, das ist, muss man sagen, unklar. Das ist natürlich anders bei der MPGN, bei der Hepatitis C-assoziierte MPGN, aber bei der membranösen Glomerulonephritis ist das nicht wirklich klar. Ob da jetzt diese Antigene sich in der Niere ablagern und dann im Rahmen einer Autoimmunität zu der Entstehung der Antikörper und dann quasi das abgelagerte Antigen gebunden wird, das ist so eine Hypothese, aber ob das wirklich der Fall ist, das ist nicht klar. Damals, wo diese Infektionen mit den membranösen Genen assoziiert wurden, muss man auch sagen, da waren die Antigene noch nicht bekannt. Es gibt Untersuchungen aus China, wo die Hepatitis B durchaus häufig ist, wo untersucht wurde, Patienten mit Hepatitis B, die eine PLA2-assoziierte membranöse Glomerulonephritis haben. Und da hat man gesehen, dass wenn man die Hepatitis B bei diesen Patienten behandelt, dass die Membranöse nicht weggeht. Aber wenn man die Antikörper wegschafft, dann geht die Membranöse weg. Das sind kleine Patientenkohorten, aber so das zeigt, dass bei diesem Beispiel der PLA2-assoziierte membranöse Gen in Kombination mit Hepatitis B, dass der PLA2-Rezeptor-Antikörper pathomechanistisch in Anführungsstrichen die Hepatitis B schlägt. Das ist ein Beispiel. Es gibt aber andere Beispiele, zum Beispiel bei der Sarkoidose. Es gibt Patienten, die eine PLA2-membranöse Gen haben ohne Sarkoidose gleichzeitig. Und da ist natürlich die Frage, spielen da vielleicht Autoimmunphänomene eine Rolle, wo die B-Zellkontrolle bei diesen Patienten etwas schwächer ist und dass diese Patienten insgesamt mehr Autoimmun, in Anführungszeichen, Phänomene entwickeln und das entwickelt sich einmal in Richtung Sarkoidose, einmal in Richtung PLA2R, membranöse Gen. Das sind natürlich jetzt alle Hypothesen oder Theorien, die ich sehr spannend finde, weiter zu erforschen und weiter zu bearbeiten. Aber so wirklich verstanden haben wir nicht, warum diese PLA2-Rezeptor-Antikörper überhaupt entstehen. Weil der PLA2-Rezeptor ist bei uns allen, auch bei gesunden Menschen exprimiert, in der Niere, in der Lunge. Warum verlieren diese Menschen die Immuntoleranz? Spielen da genetische Faktoren eine Rolle? Spielen da Umweltverschmutzung eine Rolle? Spielen da Infektionen eine Rolle? Spielen da die Regulation und die Kontrolle des Immunsystems eine Rolle? Da gibt es noch vieles, was noch unbekannt ist, wo es aber Hinweise gibt, dass wahrscheinlich alle diese Faktoren irgendwo durchaus eine Rolle spielen können.
Jetzt hat man ja so ein bisschen das Gefühl im Alltag, ich meine mit THSD7A, das hat ja, mit PLA2, das war ja natürlich ein super Move, dass ihr damals da ganz schnell den Test hattet und dann wahnsinnig viele Proben auch nach Hamburg gegangen sind und dann kam ja auch sehr schnell hinterher die Entdeckung von THSD7A. Aber jetzt haben wir noch eine ganze Reihe von anderen Autoantigenen. Du hattest schon L1 genannt, dann kommt Exostostin und so weiter. Könnt ihr das alles messen? Das Problem ist ja immer so, wissen, dass es das gibt, ist das eine, die klinische Relevanz oder die Messbarkeit und Nachvollziehbarkeit für den Kliniker ist ja nochmal was anderes. Oder wie haltet ihr es da ganz grundsätzlich mit den Bestimmungen?
Ja, also sehe ich genauso die Problematik, dass man die Kenntnis hat, ist gut, aber man muss natürlich auch klinisch anwenden. Ich finde, das erste Problem ist, wie oft sieht man diese Patienten überhaupt? PLA2R ist ja 70-80% der Patienten, damit hat man eine gewisse Patientenmasse. THSD7A und NEL1 sind immerhin so 3-5% der Patienten, dass man bei diesen zwei Antigenen durchaus Kohorten entwickeln kann, wo man klinische Hinweise gewinnen kann. Wir reden natürlich von 30, 40, 50 Patienten, aber immerhin, die kann man durchaus sammeln. Bei den anderen Antigenen sprechen wir meistens von Einzelfällen. Das heißt, da wird das mit der klinischen Signifikanz und klinischen Relevanz schwierig. Was wir versuchen ist, die Antigene, die jetzt beschrieben sind und die nicht so ganz, ganz, ganz Einzelfälle sind. Wir reden von PCDH7, HTR1, Netringe1, wo man so bei 0,5 bis 1% ist. Dass wir diese Patienten etwas anreichern, etwas mehr, um etwas mehr Erfahrung damit zu sammeln, dass wir Kohorten von ein paar Dutzenden Patienten haben, dass wir sehen, okay, verhalten sich diese Patienten so ähnlich wie PLA2R oder nicht? Ich glaube, das ist so eine wichtige Erkenntnis, weil wir wissen so viel über PLA2R. Die erste Frage, die ich mir stelle, wenn ich ein anderes Antigen höre, sagen wir NEL1, ist, okay, kann ich mein Wissen über PLA2R auf NEL1 umsetzen? Und bei NEL1 würde ich sagen, nein. NEL1 ist anders. Warum? Weil NEL1 sehr oft mit Medikamenten assoziiert sind. Wir sprechen hier von Liponsäure. Mit traditionell indischer Medizin gibt es eine Studie, die das sehr gut die Assoziation zeigt. Mit Schwermetallvergiftung oder Schwermetallvergiftung oder Einnahme. Sodass da natürlich dieses, ich habe einen Antikörper, ich gebe Immunsuppression, nicht mehr gilt, sondern man für dieses Antigen ein bisschen genauer schauen muss, gibt es Over-the-Counter-Medikamente, die der Patient weglassen muss, gibt es einen Tumor, gibt es eine Autoimmunität, etc. Bei den anderen Antigenen sind wir noch bei beiden nicht so weit. Ich glaube, der erste Schritt ist, erstmal ein Testverfahren oder Testverfahren zu entwickeln, die alle diese Antigene rasch und klinisch implementierbar messen. Da gibt es kommerziell noch nicht zur Verfügung. Wir versuchen, solche Tests zu entwickeln im Rahmen von wissenschaftlichen Projekten, um überhaupt auf solche Kohorten zu kommen, womit wir diese Fragen beantworten. Also das ist jetzt unseres Ziel, um dieses, okay, wir kennen jetzt 5 Antigene oder 10 Antigene, können wir diese 10 Antigene mit einer klinischen Wertigkeit tatsächlich untermauern?
Ja, das wäre natürlich gut, wenn es da auch vielleicht so ein Kit geben würde, also die Standardlabore halt ja eben darauf zugreifen könnten und man dann ja das einfach gut nachweisen kann und in den klinischen Alltag implementieren eben, genau. Und ich meine, da hat sich jetzt sehr viel getan mit den Zielantigenen und mit den Antikörpern, allerdings in der Therapie gibt es jetzt nicht extrem viel Neues, beziehungsweise waren wir von der Mentor-Studie alle begeistert, so von den Ergebnissen in favor of Rituximab, also eben gleiche Effektivität bei weniger Nebenwirkungen. Und um dann eben noch durch den Starman-Trial wieder gezeigt zu bekommen, dass Steroide und Cyclophosphamid in manchen Situationen doch überlegen sein können. Und dann gab es ja noch die Recyclo-Study. Können Sie vielleicht jetzt so, wenn wir weggehen von der Pathologie und mehr zur Therapie hin, diese 3 Studien genauer einordnen und uns schildern, wie sie behandeln und warum sie so behandeln?
Ja, also die Mentor-Studie war natürlich eine sehr wichtige Studie, weil das gezeigt hat, dass Rituximab auch in einem Head-to-Head-Vergleich sehr gut bei der membranösen GN wirkt. Man muss aber trotzdem bedenken, dass 30-40% auch auf Rituximab nicht ansprechen. Das kann natürlich Unterdosierung des Medikaments aufgrund des nephrotischen Syndroms sein. Das kann verschiedene Gründe haben, aber diese Patienten muss man auch im Hinterkopf halten. Aber das hat natürlich gezeigt, dass die Calcineurin-Inhibitoren, auch wenn sie zu einer Remission führen, wir müssen bedenken, bei der Mentor-Studie nach einem Jahr waren die Remissionsraten unter Cyclosporin A und Rituximab gleich. Auch wenn die Patienten unter Calcineurin-Inhibitoren in Remission gehen, dann gehen sie einen Relapse gleich hinterher. Das heißt, da ist Rituximab schon deutlich besser, das muss man schon so sagen. Wenn man die Starman-Studien sieht, also man muss jede Studie ein bisschen an den Stärken und Schwächen ein bisschen bemessen. Wenn man die Starman-Studie sich annimmt, da wurde ja nicht mit Rituximab wirklich behandelt, sondern behandelt wurde mit Tacrolimus und am Ende der Tacrolimus-Therapie hat man einmal 1 Gramm Rituximab gegeben, sodass zum einen die Rituximab-Therapie sehr viel später kam als die Endoxan-Steroid-Therapie und die Dosierung mit 1 Gramm wahrscheinlich viel zu niedrig war. Dass eine Endoxan-Steroid-Therapie wirksam ist, ich denke, darüber bestehen keine Zweifel. Also die Ponticelli-Regimen mit den massiven Endoxan- und Steroid-Dosierungen, die ist hilfreich. Aber da ist die Frage der Nebenwirkungen. Die ist auch natürlich mit massiven Nebenwirkungen verbunden, sodass die wichtigere Fragestellung ist Ponticelli versus Rituximab quasi Nebenwirkungen vergleichbar? Und da kam man dann natürlich auf die Recyclo-Studie, wo das verglichen wurde, aber bei einer Patientenanzahl von, ich glaube, das waren 30-40 Patienten pro Gruppe, die waren natürlich underpowered für jegliche Art von nennenswerten Untersuchungen. Da gibt es retrospektive Analysen, wo die Kollegen aus Holland, die sehr viel Endoxan nutzen, mit den Kollegen aus Italien, mit der Romuzi-Gruppe, die sehr viel Rituximab nutzen, die Kohorten zusammengepackt haben und untersucht haben. Das sind natürlich jetzt Quervergleiche und nicht eine randomisiert kontrollierte Studie, aber da hat man schon ganz klar gesehen, dass die Nebenwirkungsrate bei Endoxan extrem viel höher ist als unter Rituximab. Wie behandeln wir? Also wir behandeln in der ersten Linie mit Endoxan oder Rituximab und das machen wir dann ein bisschen von Patient, von Nebenwirkungsspektrum und von der klinischen Situation abhängig. Also ich sage mal so, die junge Frau oder den jungen Mann würden wir eher mit Rituximab behandeln, um die Nebenwirkungen von Endoxan zu versuchen zu minimieren oder auszuschließen. Aber wir behandeln durchaus auch mit Endoxan. Das ist nicht so, dass wir jetzt das komplett aus dem Katalog rausgenommen hätten. Bei den Calcineurin-Inhibitoren sind wir das zurückhaltender, besonders wenn die Nierenfunktion bereits eingeschränkt ist. Weil da die Haumann-Studie von Lancet 2013 klar gezeigt hat, dass bei Patienten mit einer sich verschlechternden Nierenfunktion die Calcineurin-Inhibitoren deutlich schlechter abschneiden. Was die Zukunft der Therapie angeht, ich glaube, ich würde das in zwei Teilen beantworten. Die kurzfristige und die langfristige Antwort. Also kurzfristig, denke ich, können wir die Therapie durchaus verbessern, indem wir die Immunsuppression viel stärker an die immunologische Krankheitsaktivität anpassen. Aktuell behandeln wir die Patienten zweimal Rituximab, in 6 Monaten nochmal zweimal Rituximab. Wenn wir es schaffen würden, dass wir die Therapie viel enger an dem Antikörperspiegel anpassen, zum Beispiel 2 Gramm Rituximab, schauen, was der Antikörper macht, wenn in 3 Monaten der Antikörper noch da ist, vielleicht nochmal Rituximab oder in 6 Monaten. Wenn man solche Therapiealgorithmen viel näher an den Patienten individualisiert schafft, dann damit wäre viel mehr gewonnen. So als konkretes Beispiel. Ab welchem Antikörperspiegel genau behandeln wir mit Immunsuppression? Ab welchen Antikörper warten wie lange, bis wir eine immunsuppressive Therapie starten? Ist das ausschließlich der Antikörperspiegel, wonach wir diese Entscheidung treffen? Oder ist auch zum Beispiel der podozytäre Schaden? Oder der Fußfortsatzverschmelzung oder wie viel Immunglobuline in der Niere sind, etc. pp. Also können uns die Pathologen da mehr helfen, sodass wir nicht, oder ist das überhaupt relevant? Also das sind so Fragen, die ich mir stelle. Dass der Antikörper eine Rolle spielt, ist klar. Da gibt es so viele Untersuchungen, so viele Kohorten. Das, finde ich, ist schon sehr gut gezeigt. Dass die bereits bestehende Nierenfunktionsverschlechterung eine Rolle spielt, IFTA, also interstitielle Fibrose und Tubulusatrophie und EGFR. Ich denke, das ist auch völlig klar, weil das prognostisch relevant ist. Aber die Frage ist, können wir die Krankheitsaktivität über den Antikörper hinaus auch an was anderem hinzunehmen? Oder können wir die Krankheitsaktivität anhand des Antikörpers viel enger anpassen? So können wir wirklich Grenzwerte für den Antikörper definieren, die dann direkt an der Therapiekonsequenz eine Rolle spielen. Ich denke, das wäre so ein wichtiges Erkenntnis, was wir auch relativ zeitnah gewinnen können, weil die entsprechenden Kohorten zur Verfügung stehen. Und da wird schon durchaus in diese Richtung gearbeitet. Die zweite Richtung, das ist ein bisschen die langfristigere Methode, ist, alles, was wir behandeln, ist natürlich völlig unspezifisch. Wir behandeln mit Rituximab jede B-Zelle, fertig. Wir behandeln mit Endoxan eigentlich jede Immunzelle oder mit Steroid auch jede Immunzelle. Die Frage wird natürlich sein, können wir antigenspezifisch an die Therapie rangehen? Können wir die PLA2R spezifisch an B-Zellen angehen und können wir diese spezifisch therapieren? Da ist in allem Munde natürlich CAR-T-Cell-Therapie und Ähnliches. Das ist bei den membranösen Genen noch ein sehr Stück weit weg, diese Therapieoptionen, aufgrund der Nebenwirkungen, aufgrund der Therapiekosten, aufgrund der zur Verfügung stehenden anderen Therapien. Aber je besser wir mit dem Verständnis der B-Zell-Immunologie bei diesen Patienten kommen und auch der T-Zell-Immunologie, je besser wir diese Therapien an den Bedürfnissen der Patienten schneiden können, das heißt, die T-Zellen so konzipieren, dass sie weniger Nebenwirkungen machen, dass sie gezielter arbeiten, je mehr man da weiterkommt in der Technologie, desto näher kommt der Einsatz von solchen Therapien, denke ich, auch an solchen Krankheiten wie die membranöse Gen. Bei Lupus sind wir schon soweit, das wird therapiert, aber da ist wieder eine CD19-CAR-T-Zelle, die natürlich wieder alle B-Zellen kaputt macht. Aber wenn wir mehr verstehen an diesen Antigenspezifität der Immunantwort, desto mehr ist die Chance, dass wir solche antigenspezifischen Therapien entwickeln können.
Und ist sicherlich ein ganz wichtiger Weg in die Zukunft, ja. Leon, ich würde dich ganz gern nochmal auf das Thema Steroide so ein bisschen festpinnen. Also ich erinnere mich, du hast am Anfang, als ihr das Register angefangen hattet, da habt ihr so untersucht, welche Therapie hat denn überhaupt eine Wirkung? Und ich meine, dass du irgendwann mal erzählt hast, Steroide bringen eigentlich gar nichts. Jetzt, das Ponticelli-Schema ist ja immer dieses berühmte Steroide, erstmal 30 Tage lang und anschließend gib ihm mit Cyclophosphamid mit. Macht ihr das auch so, wenn ihr sowas macht, oder geht ihr dann wirklich her und sagt, auf den Steroid kann ich eigentlich verzichten, ich steige direkt mit einer Therapie mit Cyclophosphamid ein, was so ein bisschen mein Erfahrungsschatz ist und was ich auch schon gemacht habe, dass ich dieses Schema umgedreht habe, was in aller Regel dazu führt, dass nach einem Monat Cyclophosphamid oder nach wenigen Gaben sozusagen das nephrotische Syndrom und die membranöse GN eigentlich super ansprechen.
Ja, ähnlich. Also wenn wir Endoxan geben, geben wir Endoxan meistens IV und gar nicht oral. Das machen wir, um Dosis natürlich zu sparen. Und da geben wir Steroid natürlich im Rahmen der Endoxantherapie, aber das aber in niedriger Dosierung aufweg als Antiemesis etc. Das heißt, ein bisschen Steroid gibt man mit, aber mit Sicherheit auch kein Puls und nicht diese Ponticelli über einen Monat mit 0,5 Milligramm pro Kilogramm pro Kilogramm, das nicht. Da kriegen die Patienten keine 20 Milligramm, also schon niedrige Dosierungen. Und wir sehen, dass wenn man diese Endoxanstöße gibt, dass man damit den Antikörper ziemlich gut runterbringt. Das heißt, wir verzichten dann auf höhere Dosierungen von Steroid und lange Steroidtherapien, sondern wenn wir Endoxan geben, geben wir den Endoxan als Endoxan-Boli, als Bolustherapie alle 2 Wochen zum Beispiel. Und dann dosieren wir so ein bisschen natürlich auch an EGFR und Körpergewicht zwischen 500 und 750 Milligramm, je nachdem. Und wir geben das 3 Monate und schauen, was die Antikörper machen. Wenn die Antikörper fallen, dann sind wir auf der richtigen Richtung. Wenn mit den Antikörpern gar nichts passiert, dann gehen wir auf Rituximab über.
Ja, und wenn wir jetzt nochmal den PLA2-Rezeptor-Antikörper uns für die Therapiesteuerung anschauen, also ich meine, das ist ja eben der häufigste, 70-80% kann man das nachweisen, ist ja jetzt eigentlich auch so, dass man sagt, okay, ich habe den Antikörper nachgewiesen, ich muss theoretisch gar nicht mehr biopsieren. Also wir in Villingen, ich glaube, Bernd, da kann ich schon für uns alle sprechen, sind schon noch zurückhaltend, sie uns nur darauf zu verlassen. Gerade weil wir auch gerade eben schon gehört haben, dass die IFTA schon noch auch wichtig ist in der Entscheidung, wie wir therapieren, wie lang, wie hart. Ich hatte jetzt tatsächlich einmal eine Patientin, die hat einfach die Biopsie verweigert. Das war dann dadurch einfach die erste Patientin, wo ich gesagt habe, gut, das ist jetzt bestätigt. Die war aber am Anfang natürlich noch in der Risikostratifizierung und war auch grenzwertig von ihren Werten her, als dass man da gleich immunsuppressiv behandelt hätte. Aber wie macht ihr das da genau? Wie nehmt ihr dann sonst eine Risikostratifizierung vor? Also bei Leuten, die jetzt irgendwie eine grenzgradige Proteinurie haben, wo man auch schwer einschätzen kann, sind die jetzt High Risk oder Moderate Risk? Verzichtet ihr da auf die Biopsie?
Also wir biopsieren immer noch, wie soll ich sagen, relativ viel. Da muss man die Studien, die diese Frage nachgegangen sind, dann ist es so, dass wenn die Kollegen untersucht haben, ob eine Nierenbiopsie einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn zur PLA2-Rezeptor-Antikörper gemacht haben, dann haben die erstmal alle Patienten ausgeschlossen, die irgendwas anderes haben könnten, aus reiner klinischer Überlegung. Ich denke, da muss man erstmal damit anfangen, dass dieser Antikörper ja extrem spezifisch ist. Das heißt, wenn man den Antikörper hat und nephrotisch ist, dann wird die membranöse GN schon PLA2 assoziiert sein und man wird das schon finden. Das heißt, ich finde, man muss sich die Frage ein bisschen andersrum stellen im Sinne, was erwarte ich von der Biopsie? Führe ich diese Biopsie durch nur, um meine PLA2-membranöse GN zu bestätigen, oder führe ich die Biopsie durch, weil ich aussehen will, wie die IFTA ist, wie die Prognose sein könnte, wie der hypertensive Schaden ist, hat der Patient Diabetes, hat eine EGFR von 45, ich möchte schauen, was da passiert, gibt es Zeichen für Autoimmunität etc. pp. Das heißt, die Nierenbiopsie bringt ja natürlich viel mehr Erkenntnis als die reine PLA2-membranöse GN. Wenn die Frage nur wäre, PLA2-membranöse GN, ja, nein, dann finde ich, ist der Antikörper schon spezifisch genug, um diese Frage zu beantworten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich die Einzelfälle. Den einen Fall wird es immer geben. Das heißt, es gibt den einen Fall, wo der Test positiv schlägt, aber der Patient keine PDA2-Rezeptor-Antikörper hatte, weil der Test einfach bei diesem Patienten falsch positiv war. Diesen Test wird es immer geben. Das heißt, das ist ein Risiko. Wir sprechen von 1.000 oder noch weniger, aber immerhin, das muss man im Hinterkopf haben, dass dieser Fall immer existieren wird. Es wird immer den einen Fall geben, wo der Patient nephrotisch ist, PDA2-Rezeptor-Antikörper hat, man biopsiert und findet zufälligerweise auch eine Amyloidose. Eins in, was weiß ich, wie selten, aber diesen einzelnen Fällen gibt es immer wieder mal. Und dann kommt die andere Überlegung, wie ist da die Risikoeinschätzung der Nierenbiopsie? Ist der Patient antikoaguliert? Möchte der Patient die Biopsie nicht durchführen? Etc. pp. Das heißt, das ist immer eine Fragestellung, was gewinne ich, was verliere ich? Also wir hatten einen Patienten zum Beispiel mit PDA2er Antikörper, klar positiv, und hatte eine frische Lungenarterienembolie. So, hört man jetzt mit der Immunsuppression eine Zeit lang auf, nimmt man diesen Risiko in Kauf, wenn da jetzt keinerlei Hinweise sind, klinischer Natur, dass in der Biopsie irgendwas anderes rauskommt, als eine PDA2-membranöse GN. Da würde ich nicht biopsieren. Weil da ist das Risiko natürlich, dass man etwas kaputt macht, schon durchaus relevant. Das heißt, ich würde diese Entscheidung schon viel individueller treffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass mit der Zeit diese Entscheidung immer mehr in Richtung keine Biopsie kommen wird. Es gibt schon Daten aus England und aus den USA, die zeigen, dass wenn man die Biopsiepräparate untersucht, wie oft wird eine PDA2-membranöse GN diagnostiziert? Und die Biopsien untersucht vom Jahr 20 bis 2010 und die Biopsien von 2015 bis 2020, da sieht man, dass die Wahrscheinlichkeit, eine PDA2-membranöse GN zu diagnostizieren, jetzt viel niedriger ist. Warum? Weil man wahrscheinlich die PDA2-Rezeptor-Antikörper-positive Patienten nicht mehr biopsiert. Und deswegen reichert man an für Patienten, die PDA2-Rezeptor-Antikörper negativ sind. Also ich denke schon, dass man in diese Richtung gehen wird. Und das finde ich auch verständlich, wenn man klinisch die Patienten vorab sehr gut charakterisiert, sehr gut untersucht und sehr genau weiß, was gewinne ich, welchen Erkenntnisgewinn habe ich durch die Biopsie, welches Risiko habe ich und was ist meine Fragestellung.
Also finde ich jetzt sehr gut, wie du das dargelegt hast. Nochmal, dass es, also ich meine, wir haben ja jetzt auch KDIGO-Leitlinien, die ja im Prinzip da in die gleiche Richtung gehen und es so empfehlen, dass man darauf verzichten kann. Aber wie du schon sagst, diese Risiko-Nutzen-Abwägung, ich glaube, das ist ja das, was uns genuin als Nephrologinnen und Nephrologen ausmacht, dass wir eben ein bisschen mehr über den Tellerrand gucken und dann manchmal doch noch Fragen haben, die vielleicht über die eigentliche Problematik hinausgehen oder so ein bisschen weiter in die Zukunft gehen. Und das sehe ich auch so, dass man da eigentlich schon bestimmte prognostische Parameter vielleicht auch gerne identifizieren muss und dann am Ende sich da einfach die richtigen Aspekte oder der Probleme, die man vielleicht auch angeht, bewusst sein muss. Ne?
Ja, sehe ich genauso, genau.
Und vielleicht können wir aber noch mal ganz kurz da noch, ich wollte noch ein bisschen hinterher stochern, könnten Sie vielleicht noch mal beschreiben, welcher Patient wäre jetzt zum Beispiel der Patient, wo man vielleicht keine Biopsie machen würde. Also ich würde jetzt eigentlich interpretieren, jemand mit einem normalen Kreatinin, wo man weiß, okay, wirklich erst seit kurzer Zeit nachgewiesene Proteinurie, ich gehe davon aus, keine IFTA, also theoretisch muss ich nicht biopsieren, oder?
Also, wenn Sie mir den typischen, also wenn Sie nach dem typischen Patienten fragen, den ich nicht biopsieren würde, ist die Nierenvenenthrombose. Membranöse GN, nephrotischer Patient, Nierenvenenthrombose. Und ansonsten also normale GFR, kein Diabetes etc. Diesen Patienten würde ich eher nicht biopsieren, weil warum soll man dann die entweder unter Antikoagulation biopsieren, Risiko zu hoch, Antikoagulation pausieren, warum soll man das Risiko eingehen? Ansonsten, ich würde schon sagen, so normale GFR, kein aktives Sediment, kein Hypertonus, kein Diabetes, also keine weiteren Risikofaktoren, EGFR normal, kein Zwang jetzt Endoxan oder toxische Therapien zu geben. Bei solchen Patienten könnte man zurückhaltender sein. Genau. Und ein sehr gutes Beispiel ist zum Beispiel, man weiß, Patient hat eine PDA2-membranöse GN, wurde therapiert, ist in Remission, 5 Jahre später entwickelt jetzt eine Proteinurie. So, ist das jetzt wieder die membranöse GN zurück und braucht Immunsuppression oder ist das chronischer Schaden oder ist das der Diabetes? So, wenn diese Proteinurie-Anstieg parallel zu einem PLA2-Rezeptorantikörper-Anstieg gekommen ist, dann wäre es für mich ausreichend zu sagen, die membranöse Gen ist zurück. Da brauche ich nicht nochmal eine Biopsie. Wenn der Antikörper negativ ist, dann würde es anders aussehen. Dann würde ich durchaus biopsieren. Also das heißt, da würde ich anhand des Antikörpers auch die Biopsieentscheidung in die eine oder die andere Richtung treffen.
Gut, jetzt Elion, zum Abschluss vielleicht nochmal, wenn wir ganz kurz mal in die Zukunft blicken. Du bist ja da relativ tief drinnen. Wenn du mal dir überlegst, was in den nächsten 5 Jahren, vielleicht die 2 wichtigen Themen, die in den nächsten 5 Jahren gelöst sein werden. Was denkst du, was das sein wird im Hinblick auf diese Erkrankung?
Ich denke, wir werden die klinische Relevanz der Antigene besser, der Antigene und Antikörper, der Unterschied der anderen Antigene und Antikörper besser verstehen. Also wir werden besser charakterisieren, okay, Antigen XY, was mache ich mit diesen Patienten? Und wir werden die immunsuppressive Therapie viel besser an dem Antikörper anpassen oder viel besser an den immunologischen Krankheitsaktivität anpassen, im Sinne, wann fange ich die Therapie an, wann höre ich mit der Therapie auf, wann ändere ich Therapie, wann intensiviere ich die Therapie. Das wird für die nächsten 5 Jahre, glaube ich, die 2 Punkte, die realistischerweise wir besseren Vorsprung haben. In 10, 15 Jahren hoffe ich die antigenspezifische Therapie.
Ja, das ist ein großartiger Ausblick, dass wir so ein bisschen vielleicht die Onkologen imitieren und ganz gezielte Therapie entwickeln und anwenden können und so unseren Patienten richtig gut helfen können und vielleicht eben denen diese 30% oder was in etwa, die halt wirklich auch bisher auf unsere Therapien nicht ansprechen, doch was anbieten können, um sie vor der Dialyse zu bewahren. Vielen herzlichen Dank, würde ich da am Ende jetzt sagen. Ich glaube, wir haben wirklich ganz gut das aufgearbeitet, von der Histologie bis hin zur Therapie. Es war mir ein großes Vergnügen, dass Sie heute bei uns im Podcast waren. Vielen herzlichen Dank für die tolle Aufnahme.
Ja, vielen Dank für die Einladung und für das tolle Gespräch. Hat mich sehr gefreut und es war eine sehr schöne Erfahrung, ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank.
Danke, Elion, und weiterhin viel Erfolg in die Zukunft hinein, gell?
Vielen Dank.
Tschüss. Danke.
Tschüss.